Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Im Moment gibt es eine große Diskrepanz. Da steht auf der einen Seite die Zahl der bisher bekannten Corona-Infektionen. Diese Zahl ist zum Glück einigermaßen überschaubar. Und auf der anderen Seite natürlich die mediale Aufmerksamkeit, auch hier bei uns im Deutschlandfunk. Weil wir eben nicht wissen, ob das so bleibt, also ob die Zahl der Infektionen so überschaubar bleibt, wie sie im Moment ist, beginnen wir auch diese Sendung wieder mit dem Thema. Allerdings das Ganze ausdrücklich ohne Alarmismus, vielleicht mit erhöhter Wachsamkeit. Dann die anderen Themen bis 18.30 Uhr. Streit um die Entschuldung der Kommunen. Im Innenausschuss gibt es neue Details zu Hanau. Rechtsreferendarinnen, Sie haben es in den Nachrichten gehört, dürfen kein Kopftuch tragen. Und dann natürlich, die Briten weisen die Vorschläge der Europäischen Union zurück. Das ist eines unserer Themen, weiter Gewalt in Indien und bei der UN, weniger Atomwaffen. Das möchte der deutsche Außenminister, aber das ist ein schwieriges Thema. Auf unsere Sendung folgt dann der Hintergrund, Vertrauen war gut, Erfassung ist besser, die nötige Neuregelung der Arbeitszeiten. Wir beginnen in Berlin. Es gibt einen Corona-Krisenstab, so kann man ihn nennen. Das Innenministerium und das Gesundheitsministerium haben sich zusammengesetzt. Herausgekommen sind unter anderem Regeln für Reisende und Migranten. Volker Findhammer mit den Einzelheiten.
Von einem dynamischen Geschehen spricht Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts. 7 akute Fälle werden zurzeit in Deutschland genauer beobachtet, davon einer in Baden-Württemberg und 6 in Nordrhein-Westfalen. Und überall wird mit der gleichen Strategie versucht, die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. So werden die infizierten Patienten isoliert und danach beginnt ein umfangreiches Kontaktmanagement, um alle Personen, mit denen die Patienten zuletzt in Verbindung standen, ausfindig zu machen und gegebenenfalls unter häusliche Quarantäne zu stellen. In Bayern wurde das nach den ersten bekannt gewordenen Fällen mit 240 Menschen gemacht und das sei bislang ein erfolgversprechender Weg, betont Wieler.
Wir nennen das Containment-Eindämmungsstrategie. Das heißt, wir werden versuchen, diese Virusausbreitung so gut wie möglich zu verhindern. Und das ist das Ziel der Maßnahmen, wo wir uns zurzeit befinden.
Das gilt auch für die gut 300 Gäste der Karnevalsfeier in Nordrhein-Westfalen, auf der einer der aktuell Infizierten zu Gast war. Das gestaltet sich aber schwierig. Von einer deutlich veränderten Lage spricht seit gestern auch Gesundheitsminister Jens Spahn, der gemeinsam mit Innenminister Horst Seehofer gemäß der Pandemieplanung des Bundes einen Krisenstab eingerichtet hat, der die Entwicklung täglich neu bewerten soll.
Und auch in der neuen Lage müssen wir zeigen, dass wir alles tun als Bund, als Staat, als Bundesregierung, um unsere Bürgerinnen und Bürger bestmöglich zu schützen. Und genau darum geht es eben mit der Einrichtung dieses Krisenstabes.
Und der hat gleich auf der ersten Sitzung eine vorsorgliche Entscheidung getroffen, sagt Jens Spahn.
So sollen Flugreisen aus Infektionsgebieten künftig Informationen über einen Aufenthaltsort nach Landung angeben. Nicht nur, wenn sie aus China einreisen, sondern auch aus Südkorea, Japan, Iran und Italien. Wir wollen darüber hinaus die Bahn- und Busunternehmen auffordern, entsprechende Informationsmaterialien, insbesondere für den Reiseverkehr aus Norditalien, zugänglich zu machen für ihre Passagiere und Mitreisenden.
Von epidemischen Kontrollen an den Flughäfen wie in China ist also noch keine Rede, sondern die Information steht im Vordergrund. Für Großveranstaltungen in Deutschland, wie etwa die bevorstehende Tourismusbörse in Berlin, soll der Krisenstab morgen eine Verhaltensempfehlung für die Veranstalter abgeben. Weitergehende Maßnahmen, wie etwa die Abriegelung einzelner Städte oder Gemeinden, wie das in Italien geschehen ist, oder Grenzkontrollen sind bislang nicht vorgesehen. Aber der Krisenstab werde die Situation fortlaufend beobachten und neu bewerten, weil man die Dynamik des weiteren Verlaufs nicht einschätzen könne. Für die Bürger sei es wichtig, sich an gebräuchliche Hygieneregeln zu halten. Regelmäßig und gründlich die Hände waschen, in die Armbeuge zu niesen und bei einem ersten Verdacht auf eine starke Erkältung oder Grippe zu Hause zu bleiben und den Hausarzt zu kontaktieren. Und das sei gerade wegen der möglichen Ansteckungsgefahr besonders wichtig, betont Lothar Wieler vom RKI.
Es ist tatsächlich so, dass dieses Virus zu einem sehr frühen Zeitpunkt ausgeschieden wird. Das heißt also Menschen, die auch wenig Symptome haben, andere Menschen anstecken können.
Unterdessen bemüht sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier, auf die sich abzeichnenden wirtschaftlichen Folgen durch unterbrochene Lieferketten, Produktionsausfälle und Exporthindernisse zu reagieren. Da ist sogar schon von einem stimulierenden Konjunkturprogramm die Rede.
Es geht darum, dass man zu gegebener Zeit Maßnahmen, die ohnehin geplant sind, vorzieht und dass man dafür sorgt, dass entsprechende konjunkturstimulierende Rahmenbedingungen verändert werden. Und darüber werde ich auch mit dem Kollegen Scholz noch einmal intensiv reden.
Dazu zählt Altmaier vor allem die Frage der Unternehmenssteuern. Darüber hinaus sollen mögliche Liquiditätsengpässe der Unternehmen durch Bürgschaften und anderes mehr überbrückt werden. Aber noch sei da die Nachfrage gering, was sich aber in den kommenden Wochen ändern könne. Unterdessen hat FDP-Fraktionsvize Michael Theurer der Bundesregierung vorgeworfen, zu zögerlich auf die Ausbreitung des Coronavirus reagiert zu haben. Der Gesundheitsminister habe die gesundheitlichen Gefahren falsch eingeschätzt und Wirtschaftsminister Peter Altmaier die wirtschaftlichen. Aber weitere kapitale Fehleinschätzungen der Bundesregierung könne sich Deutschland nicht mehr leisten.
Das war der Bericht von Volker Fintermann. Nun wollen wir auf die europäische Ebene schauen. Inzwischen in 15 EU-Ländern gibt es entsprechende Meldungen über Infektionen. 480 Infektionsfälle, 11 Tote. Das ist allerdings nur eine vorübergehende Zahl. Was denn Brüssel macht und wie dort diskutiert wird, Bettina Klein weiß es.
So sehr man auch in Brüssel Panikmache vermeiden möchte, wir haben es mit einer sich schnell entwickelnden Situation zu tun, betonen EU-Vertreter. Wir sammeln kontinuierlich Informationen. Wir wissen vieles über die Ausbreitung der Krankheit noch nicht und müssen aufgrund neuer Einschätzungen immer wieder unsere Entscheidungen anpassen. Mit anderen Worten, die Dinge sind im Fluss und heutige Analysen könnten morgen schon überholt sein. Ein gehäuftes Auftreten von Krankheitsfällen, wie jetzt in Italien, eine sogenannte Clusterbildung, ist laut EU-Quellen auch in allen anderen Staaten möglich. Das Risiko dafür wird mit moderat bis hoch angegeben. Eine Ausbreitung in ganz Europa dagegen gilt mit einem Risiko von niedrig bis moderat als weniger wahrscheinlich. Grund ist nach EU-Angaben, dass die jeweiligen nationalen Krisenpläne schon gut geeignet seien, eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Die Kommission empfiehlt bisher ausdrücklich nicht, die Grenzen innerhalb des Schengen-Raumes wieder zu schließen. Mit Verweis auf eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder der inneren Sicherheit könnten Staaten das für eine begrenzte Zeit von zunächst maximal 6 Monaten selbst entscheiden und müssten die Kommission darüber zuvor informieren. Bislang hat kein Land diese Absicht bekundet. Nach Ansicht der EU-Kommission sollte eine solche Entscheidung koordiniert und verhältnismäßig sein. Ein Veto dagegen einlegen könnte sie nicht. An den Außengrenzen der EU ist es ebenfalls Sache der Nationalstaaten, gegebenenfalls für Kontrollen oder Screenings zu sorgen, in Zusammenarbeit mit den Grenzbehörden und im Austausch mit der EU-Agentur für Krankheitsprävention. Ein koordiniertes Vorgehen gibt es bisher nicht. Auch hier sind Vorbereitungen und Abstimmungen erst im Gange. Auch die Entscheidungshoheit darüber, was gesundheitspolitisch in Sachen Coronavirus zu tun ist, liegt bei den Mitgliedstaaten. Was die EU dabei tun kann, koordinieren und für Informationsaustausch sorgen. Eine wichtige Rolle kommt dabei einer EU-Agentur in Stockholm zu, von der sonst wenig öffentlich die Rede ist. Das Europäische Zentrum zur Prävention und Kontrolle von Krankheiten. Etwa 280 Mitarbeiter sind hier zugange. Wissenschaftler bewerten die Risiken und schlagen den Mitgliedstaaten vor, wie sie im Falle einer sich ausbreitenden Krankheit am besten reagieren sollten. Auch wenn die Länder für ihre eigenen Gesundheitspläne selbst verantwortlich sind, ihre Krisenvorbereitungspläne müssen sie regelmäßig an die EU-Kommission melden. Denn in Sachen Krisenmanagement hat die Kommission Befugnisse bis hin zur Evakuierung und Bereitstellung von Medikamenten. Die Prävention einer möglichen europaweiten Pandemie muss in der EU aber noch stärker vorangetrieben werden, warnt etwa die FDP-Europaabgeordnete Nicola Beer. Mit Blick auf Großveranstaltungen in Europa in den kommenden Monaten wird nach EU-Angaben auch erst im Lichte der Entwicklungen noch zu prüfen sein, ob und welche von ihnen wegen des Coronavirus abgesagt werden müssen.
Soweit der Bericht von Bettina Klein. Viele Kommunen in Deutschland sind verschuldet, genau genommen hochverschuldet, und sie befinden sich in einem Kreislauf. Auf der einen Seite die Schulden, auf der anderen Seite, seit Jahrzehnten mussten sie hier und da kürzen, so weit, bis es fast nicht mehr geht. Am Ende stehen dann marode Städte, wo die Schulen nicht in Ordnung sind, die Bus- und Bahnverbindungen nicht funktionieren und alles, was Kommunen normalerweise so tun müssten. Da will der Bundesfinanzminister etwas tun. Olaf Scholz, Klammer auf, SPD, Klammer zu, er will diese Schulden, diese Kommunen entschulden. Da regt sich allerdings Widerstand und der ist wichtig, weil für eine Entschuldung braucht er eine Grundgesetzänderung. Frank Kapellan.
Mit der Union dürfte da wenig zu machen sein. Dass der Bund Altschulden deutscher Kommunen übernimmt, hält der CDU-Haushaltspolitiker Eckhard Rehberg für völlig ausgeschlossen. Eine Grundgesetzänderung in dieser Sache scheint mit dem Koalitionspartner nicht möglich zu sein. Wir haben eine föderale Ordnung, nach der die Länder für die Finanzen der Kommunen zuständig sind, betont Rehberg gegenüber dem Deutschlandfunk.
Jetzt hat Olaf Scholz die Katze aus dem Sack gelassen. Wenn er seine Pläne umsetzen will, dann muss er ans Grundgesetz ran. Das Grundgesetz ist kein Bastelladen, wo ich mal so mal fix Operationen durchführe, sondern das ist das Grundgesetz. Und deswegen kann man zu diesen Plänen von Olaf Scholz grundsätzlich nur Nein sagen.
Der Vizekanzler steht unter dem Druck der eigenen Parteispitze. 50 Milliarden Euro will das Duo Esken-Walter Borjans investieren. Geld für Schulen, Straßen oder Krankenhäuser in die Hand nehmen. In einem ersten Schritt erst einmal die besonders verschuldeten Kommunen entlasten. Gestern erst erneuert Saskia Esken ihre Forderung, gibt den Gemeinden mehr Luft zum Atmen. Für die SPD-Chefin ist klar,
dass es nicht von der Kassenlage abhängen darf oder anders gesagt, nicht von der schwarzen Null gekillt werden darf, weil Kommunen Verlässlichkeit brauchen, weil sie Planungssicherheit brauchen.
Dem will der Finanzminister nun nachkommen. Olaf Scholz plant, etwa 2500 Kommunen unter die Arme zu greifen, denen wegen ihrer desolaten Kassenlage das Wasser bis zum Hals steht. Scholz will deren Schulden übernehmen und die sind nicht ohne. Die Rede ist von bis zu 40 Milliarden Euro. Schon Ende vergangenen Jahres, kurz nach dem SPD-Parteitag, der eine Überwindung der Schuldenbremse gefordert hatte, stellte Scholz in Aussicht, die Hälfte dieser Summe übernehmen zu wollen. Carsten Schneider, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD, setzt heute darauf, dass sich der eigene Finanzminister am Ende durchsetzen kann.
Der Bund hat ein Angebot gemacht, dass wir die Hälfte quasi übernehmen. Die Hälfte müssen auch die Bundesländer noch tragen. Wir würden gerne einmal eine Stunde null machen, weil es auch die Leistungsfähigkeit der Kommunen wieder zu investieren wiederherstellt.
Doch dafür wäre eine Grundgesetzänderung erforderlich. Die Schuldenbremse sieht vor, dass der Bund maximal 0,35% des Bruttoinlandsproduktes an neuen Schulden machen darf. Da kann Scholz nicht einfach mal eben die Lasten der Kommunen übernehmen. Der Koalitionspartner jedenfalls hält dagegen.
Wir sind der Meinung, dass aus alten Schulden der Kommunen nicht einfach neue Schulden des Bundes werden dürfen.
Meint Unionsfraktionsvize Andreas Jung. Von einer Rettungsaktion für die Kommunen hält der Christdemokrat überhaupt nichts. Das widerspreche dem im Grundgesetz vereinbarten Finanzgefüge.
Kommunen sind Teil der Länder. Und deshalb sehen wir jetzt die Länder am Zug. Wir glauben, dass es jetzt schon richtig ist, dass die Länder hier aktiv werden und nicht, dass stattdessen die alten Schulden der Kommunen neue Schulden einfach des Bundes werden.
Die Gesetzeslage ist eindeutig und deswegen muss sie auch geändert werden, wenn man diesen überschuldeten Kommunen helfen will.
Räumt SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider ein. Doch die Bereitschaft, etwas zu ändern, ist beim Koalitionspartner nicht zu erkennen. CSU-Finanzexperte Hans Michelbach etwa warnt energisch, eine auch nur einmalige Aufgabe der Schuldenbremse wäre ein inakzeptabler finanzpolitischer Dammbruch.
Das war Frank Capellan. Im Innenausschuss des Bundestages ging es heute um das Attentat von Hanau. Die Chefs der Bundesbehörden standen dort Rede und Antwort, genauso wie der Innenminister. Was es Neues gab, weiß Panayotis Gavridis.
Der mutmaßliche Täter von Hanau ist kurz vor seinen Angriffen in der Nähe des Tatorts wegen Falschparkens vom Ordnungsamt kontrolliert worden. Er habe dabei nicht aggressiv reagiert, berichten Teilnehmer der nicht öffentlichen Sondersitzung des Innenausschusses. Er soll sich zudem einen europäischen Feuerwaffenschein besorgt haben, hatte also eine Genehmigung, Schusswaffen auch ins Ausland mitzunehmen. Er soll, möglicherweise aus ideologischen Gründen, in den USA gewesen sein, berichtet der Grünen-Politiker Konstantin von Notz.
Es ist explizit heute gesagt worden, dass man nicht zum heutigen Tag sagen kann, es handelte sich um einen Einzeltäter oder auch nur um einen Einzelgänger.
Wie die dpa berichtet, soll die Polizei wohl erst rund 5 Stunden, nachdem der erste Schuss fiel, in die Wohnung des mutmaßlichen Attentäters eingedrungen sein. Er, ergänzt von Notz, habe sich wohl kurz vor der Tat zusätzlich zu seinen 2 legal besessenen Waffen noch eine Waffe des Typs Cesca bei einem Hanauer Waffenhändler legal ausgeliehen. Nach Informationen des Deutschlandfunks wurde diese Waffe im Auto des 43-jährigen Tobias R. gefunden. Die ballistische Auswertung dauere aber noch an.
Und jetzt muss man genau aufklären, wer mit welcher Waffe ermordet wurde. Und dann muss man gucken, ob man daraus Rückschlüsse ziehen kann. Aber ich bin auch darüber gestolpert, dass es sich hier um eine Czeska handelt.
Denn auch der NSU mordete mit einer Czeska. Warum Tobias eher ausgerechnet eine Czeska ausgeliehen hat und ob es hier einen Zusammenhang gibt, ist noch völlig unklar. Zum Tathergang wurde bekannt, dass Tobias R. insgesamt 52 Schuss abgegeben habe und innerhalb von knapp 12 Minuten am vergangenen Mittwoch 9 Menschen erschossen haben soll. Auch nach der heutigen Ausschusssitzung wurde klar, bis auf die AfD sprechen alle Parteien des Bundestages von einem rassistisch motivierten Anschlag. Für sie trägt die AfD eine Mitverantwortung, sie habe zu einer Radikalisierung in der Gesellschaft beigetragen, heißt es. Der innenpolitische Sprecher der AfD im Bundestag, Gottfried Curio, weist jegliche Verantwortung von sich. Curio spricht auf Nachfrage zwar von rassistischen Aggressionen, betont aber hauptsächlich die psychische Vorerkrankung des mutmaßlichen Täters.
Dass man Verhalten, die Psychose nicht abschälen kann von einem Tatverhalten. Der Mann hatte kein gesellschaftspolitisches Urteilsvermögen mehr, auch wenn er zielgerichtet in seinem Wahn gehandelt hat.
Die Innenausschussvorsitzende Andrea Lindholz von der CSU sieht in solchen Aussagen eine Verharmlosung.
Der Täter hatte eine ganz klare rassistische Einstellung. Der Täter hat auch klar gehandelt. Er hat sich den Ort der Taten ausgesucht. Er hat planvoll gehandelt. Er hat sich Waffen ausgeliehen. Er hatte eine Waffenbesitzkarte. Und es ist eine absolute Verharmlosung, hier davon zu sprechen, dass es nur die Tat eines Irren war.
Währenddessen fordert die Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen, ein Netzwerk von unterschiedlichen Vereinen, in einem offenen Brief an die Kanzlerin, den Kampf gegen Rassismus zur Chefinnensache zu machen, mehr Geld für Demokratieförderung und mehr Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Migrationsgeschichte zu ermöglichen. Einer der Mitverfasser ist Cihan Sinanoğlu von der türkischen Gemeinde in Deutschland.
Wir klagen den rassistischen Terror an in diesem Land. Wir klagen alle Brandstifter in Medien und Politik an, die durch ihre rassistische Hetze Täterinnen und Täter in ihrem Hass bestärken. Wir wollen auch eine Botschaft an diejenigen senden, die Rassismus herunterspielen, kleinreden und leugnen. Schaut nach Hanau.
Die Debatte geht also weiter. Das war ein Bericht von Panayotis Gavrilis, eine muslimische Rechtsreferendarin aus Hessen. Sie unterlag mit ihrer Verfassungsbeschwerde vor dem höchsten deutschen Gericht. Das Kopftuchverbot im Gerichtssaal ist verfassungsgemäß. Einzelheiten zum Urteil von Gigi Deppe.
Immer wieder muss das Bundesverfassungsgericht über Kopftücher entscheiden. 2003 bei der muslimischen Lehrerin Fereshta Ludin legte es sich nicht fest, sagte nur, solche Verbote müssen per Gesetz erlassen werden. 2006 entschied es für eine muslimische Mutter, die einfach als Zuhörerin im Gerichtssaal den Prozess gegen ihren Sohn verfolgen wollte. Der Instanzrichter hatte sie wegen des Kopftuchs aus dem Gerichtssaal geworfen. Das ging nach Meinung der Verfassungsrichter nicht. 2015 dann die nächste spektakuläre Entscheidung. Da legte das Gericht fest, dass bei Lehrerinnen nur dann ein Kopftuchverbot zulässig ist, wenn es konkreten Ärger gibt. Das pure Tragen könne wegen der Religionsfreiheit nicht verboten werden. Denn von dem Tuch gehe für sich genommen noch kein missionierender Effekt aus. Eine Linie, die das Gericht dann auch bei Erzieherinnen in Kitas weitergeführt hat. Bei Rechtsreferendarinnen, also Juristinnen in der Ausbildung, sind die Richter jetzt aber strenger. Wenn diese muslimischen Frauen mal bei Gericht vorübergehend in die Rolle einer Staatsanwältin schlüpfen, sogenannten Sitzungsdienst machen, darf ihnen das Kopftuch verboten werden. Geklagt hat eine junge Muslima aus Hessen, die Jura studiert hat und danach ganz regulär für den juristischen Vorbereitungsdienst verschiedene Berufsbereiche in der Justiz durchlaufen musste. Sie konnte das auch, wurde aber darauf hingewiesen, dass sie bestimmte Aufgaben wegen des Kopftuchs nicht übernehmen dürfe. Grundlage einer Vorschrift im hessischen Beamtengesetz, die festlegt, dass sich Beamte religiös neutral zu verhalten haben und insbesondere keine Kleidung tragen dürfen, die objektiv geeignet ist, das Vertrauen in die Neutralität zu beeinträchtigen. Die Verfassungsrichter sagen jetzt, die Religionsfreiheit ist ein hohes Gut, aber hier gäbe es gute Gründe dafür, der jungen Frau den Sitzungsdienst zu verbieten. Den Grundsatz der weltanschaulich-religiösen Neutralität, dass die Rechtspflege funktioniert und dass die Menschen im Gerichtssaal das Recht haben, gerade nicht mit Religion belästigt zu werden. Und in dem Zusammenhang begründen die Richter, warum sie die Sache bei den Rechtsreferendarinnen anders sehen als bei den Lehrerinnen. In der Schule solle sich gerade widerspiegeln, dass es in der Gesellschaft viele verschiedene Glaubensrichtungen gibt. In der Justiz würde der Staat Hoheitsgewalt ausüben, das könne die Bürger viel mehr beeinträchtigen. Deswegen müsse er sich da in Sachen Religion mehr zurückhalten. Die Verfassungsrichter gehen auf die Bedeutung des Kopftuchs ein. Ja, das Kopftuchtragen sei für Muslime eine wichtige Pflicht. Die Pflicht, ihre Religion nicht zeigen zu dürfen, würde sie härter treffen als Beamte mit einem anderen Glauben. Aber letztlich könne sie ja das Referendariat durchaus durchlaufen. Sie sei nur von einzelnen Tätigkeiten in ihrer Ausbildung ausgeschlossen. Dieser Beschluss zum Kopftuch bei Rechtsreferendarinnen ist übrigens nicht einstimmig ergangen. Ein Richter hat eine abweichende Meinung formuliert. Er finde das Kopftuchverbot unverhältnismäßig und zu streng bei Frauen, die noch in der juristischen Ausbildung sind.
Das war der Bericht von Gigi Deppe. Wir kommen zu den Verhandlungen der Europäischen Union mit den Engländern. Auf der einen Seite haben die Europäer vorgelegt und auf der anderen Seite haben die Briten geantwortet. Was sie da geantwortet haben, schürt die Angst vor einem Scheitern der Verhandlungen. Was dahinter steckt, Thomas Spickhofen.
30 Seiten umfasst das Dokument, in dem die britische Regierung ihre Verhandlungsposition zusammengefasst hat. Aber die wichtigste Botschaft erklärt Kabinettschef Michael Gove in einem einzigen Satz. Wir werden keinen Verpflichtungen zustimmen, in denen unsere Gesetze denen der EU und ihrer Institutionen angepasst werden, einschließlich des Gerichtshofes.
We will not accept nor agree to any obligations where our laws are aligned with the EU or the EU's institutions, including the Court of Justice.
Die britische Regierung bleibt dabei. Gern ein umfassendes Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union, aber nicht zu Lasten der eigenen Souveränität. Mit anderen Ländern geht das doch auch, sagt Michael Gove, mit Kanada zum Beispiel, mit Japan, mit Südkorea. Das EU-Argument, dass Großbritannien näher an Europa dran ist als diese drei, lässt er nicht gelten. Der Vertrag zwischen Kanada, den USA und Mexiko zeige, dass es auch bei direkten Nachbarn ohne eine einseitige Anpassung gehe. Geografie sei kein Argument, um Demokratie zu unterminieren, sagt Gove.
Geography is no reason to undermine democracy.
Für die Fischerei will die britische Regierung ein eigenes Abkommen abschließen. Die Branche hat auf beiden Seiten keine überragende wirtschaftliche, aber eine hohe symbolische Bedeutung. Das ist auch den Worten von Michael Gove im Unterhaus anzuhören.
We will take back control of our waters as an independent coastal state.
Wir werden als unabhängiger Küstenstaat die Kontrolle über unsere Gewässer zurückbekommen. Und wir werden den Zugang dazu nicht mit unserem Zugang zu EU-Märkten verknüpfen. Unsere Fischgründe sind unsere eigene Ressource. Wir werden den Zugang anderer Nationen zu unseren Ressourcen nur zu unseren Bedingungen zulassen.
Und wir werden andere Länder Zugang zu unseren Ressourcen auf unseren Terms.
Bis zum Juni will die britische Regierung mit der EU verhandeln und dann entscheiden, wie es weitergeht, notfalls auch mit einem Abbruch der Verhandlungen. Wir glauben aber, dass eine Einigung auch in der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit möglich ist, sagt Michael Gove. Unsere Ansätze sind maßvoll und unsere Vorschläge fair.
We know our proposals are measured and our approach is fair. We know what we want to achieve. We're ready to go.
Wir wissen, was wir wollen, erklärt der Kabinettschef der britischen Regierung. Von uns aus kann's losgehen.
Das war Thomas Spickhofen. In Indien gehen die Unruhen weiter. Unter den Augen der Polizei werden Muslime in Neu-Delhi geschlagen, Moscheen in Brand gesteckt. Und damit kursiert weiter die Angst vor einem Hindu-Staat, in dem die Rechte von Minderheiten mit Füßen getreten werden. Doch es gibt auch Solidarität. Die Lage heute nach dem Besuch des amerikanischen Präsidenten Bernd Musch Borowska.
Die seit Wochen anhaltenden Proteste gegen das neue Staatsbürgerschaftsgesetz in Indien sind in den vergangenen Tagen in schwere Ausschreitungen eskaliert. Dutzende Menschen sollen bereits ums Leben gekommen sein, rund 200 wurden verletzt, hieß es. Die offiziellen Zahlen werden ständig korrigiert. Sunil Kumagotam, der Direktor eines großen Krankenhauses im Nordosten der indischen Hauptstadt, wo die Gewalt ihren Schwerpunkt hatte, sagte dem Fernsehsender NDTV:
20 deaths. 189 victims so far.
Bislang haben wir 20 Tote und 189 Verletzte. Nach Mitternacht wurden immer weniger Verletzte eingeliefert. Aber wir sind vorbereitet. Alle OP-Säle sind besetzt und das Personal ist im Einsatz. Die Muslime in Indien protestieren seit Anfang des Jahres gegen das neue Staatsbürgerschaftsgesetz, das die Einbürgerung von Flüchtlingen aus anderen Ländern erleichtert, aber ausdrücklich nicht für Muslime gelten soll. Als vor rund einer Woche ein führender Politiker der hindu-nationalistischen Regierungspartei BJP dazu aufrief, die Straßenblockaden der Demonstranten notfalls gewaltsam aufzulösen, griffen auch Schlägertrupps der radikalen Hindu-Organisation RSS ein und machten Jagd auf Demonstranten. In dem mehrheitlich von Muslimen bewohnten Stadtteil kam es zu Straßenschlachten zwischen Hindus und Muslimen sowie Brandstiftungen und Plünderungen. Zahlreiche Verletzte sollen Schussverletzungen gehabt haben. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengasgranaten ein und gingen mit Schlagstöcken vor. Der Regierungschef von Delhi, Arvind Kejriwal, rief die indische Regierung auf, eine Ausgangssperre zu verhängen, weil die Polizei nicht mehr Herr der Lage werde. Die Feuerwehr kommt gar nicht zu den vielen Brandstellen durch. Die Polizei ist deshalb im Einsatz, um der Feuerwehr den Weg frei zu machen. Heute früh fuhr die Polizei durch die Gegend und rief die Bevölkerung dazu auf, zu Hause zu bleiben. Welche Seite, Hindus oder Muslime, für den Ausbruch der Gewalt verantwortlich ist, ist unklar. Die indische Regierung hat erneut das Sicherheitskabinett zu einer Krisensitzung zusammengerufen.
Die Gewalt in Indien geht weiter. Das war der Bericht von Bernd Musch-Borowska. Zum Schluss dieser Sendung wollen wir zu den Vereinten Nationen schauen, nach New York. Der deutsche Bundesaußenminister ist dort angekommen. Er hat es geschafft mit der Flugbereitschaft. Und es geht natürlich im Sicherheitsrat, wo diskutiert wird, unter anderem um Syrien. Das ist eine der wichtigen Fragen. Mit dabei ist der Kollege Klaus Remme. An ihn geht mein Gruß und die Frage, gibt es denn irgendwelche Fortschritte? Denn Maas hat ja von einer Blockade, und das ist sicher eine zutreffende Beschreibung des Sicherheitsrates, gesprochen.
In der Tat, Herr Zuhaide, er sagte gestern schon nach Ankunft, man müsse gar nicht darum herumreden, der Sicherheitsrat habe in all diesen Kriegsjahren versagt. Nein, es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich an dieser Blockade irgendetwas ändert. Wenn ich die Redebeiträge der letzten Stunde mal als Vorlage nehme, dabei kam es wirklich in diesem Saal, in diesem Sicherheitsratssaal zu einem harten Kontrast zwischen dem, was an Fakten präsentiert wurde, und dieser routinemäßigen Atmosphäre, die der Sicherheitsrat ja auch verbreitet, wenn diese Vertreter da rund um diesen Hufeisentisch sitzen. Ursula Müller, die stellvertretende UN-Nothilfekoordinatorin der Vereinten Nationen, sie schilderte völlig ungeschminkt die katastrophale Lage von Millionen von Menschen, die in Syrien auf der Flucht sind. Zuletzt haben wir ja sehr viel über Idlib berichtet, wo sich fast 1 Million auf den Weg gemacht haben, um den Kämpfen zu entgehen. Und zusammen mit der UNICEF-Exekutivdirektorin schilderte sie die desolate Lage von Frauen und Kindern, die bei Temperaturen unter Null unter Bäumen ausharren müssen, im Regen auf der Suche nach etwas zu essen, auf der Suche nach irgendeiner Art von wärmender Quelle, berichtete über Eltern, die ihre Kleider verbrennen, nur damit ihre Kinder ein bisschen Wärme haben. Hier zum Abschluss ihres Vortrages, Ursula Müller, die auf Englisch im Sicherheitsrat sprach, die gab einen Appell weiter nach Gesprächen, die sie mit Frauen in Idlib geführt hatte.
We do not want to leave for Europe. We want to stay here in Idlib and rebuild our lives. All we are asking is for the misery to stop. For the killing to stop. We want the right to live.
Ein eindringlicher Appell da am Ende ihrer Rede. Sie zitierte diese Frauen aus Idlib, die da sagten, wir wollen nicht nach Europa, wir wollen nur, dass das Töten endlich aufhört. Wir wollen unser Recht auf Leben und dieses Leben wieder aufbauen. Heiko Maas sprach auch auf Englisch. Er äußerte sich danach gegenüber uns Journalisten.
Die Lage am Boden ändert sich tatsächlich täglich. Sie wird immer schlimmer. Und der Bedarf an humanitärer Hilfe wird immer größer. Das, was wir an Zugängen haben, ist überhaupt nicht ausreichend. Dass jetzt im Umfeld der Sicherheitsratsdebatte mehr Auslieferungsgenehmigungen erteilt worden sind, als das bisher der Fall ist, ist gut. Aber das ist keine dauerhafte Lösung. Eine Voraussetzung wird sein, dass es zu einer Waffenruhe, zu einem Waffenstillstand kommt. Nur so wird es möglich sein, das Leid der Menschen zu lindern.
Herr Zuhaide, Deutschland und Belgien hatten dieses Thema auf die Agenda gesetzt im Sicherheitsrat, in der Debatte, in der Aussprache. Debatte kann man es gar nicht richtig nennen. Es war ja eine Abfolge von Reden. Da prallten diese unterschiedlichen Linien hart aufeinander. Die Vertreterin der Vereinigten Staaten, die eindeutig auf Russland und auf China wies und sagte, da sitzen die Verantwortlichen für die Krise, und die Vertreter Russlands, die darüber klagten, dass hier alles in Schwarz und Weiß gesehen werde, dass man auch sehr viel von Fake News aus Syrien hören werde. Und dass die Lösung für eine Befriedung von Idlib lautet, dass man die Terroristen dort bekämpfe. Das ist die Situation im Sicherheitsrat gewesen, heute Vormittag, Ortszeit New York.
Dankeschön, Herrn Klaus Remme, für diese am Ende erschütternden Informationen, die wenig Hoffnung lassen, aber so ist das gelegentlich. Wir sind damit fast am Ende unserer Sendung angekommen. Natürlich werden Sie im Laufe des Tages weiter informieren. Um 23.10 Uhr der Kollege Stefan Heinlein, der dreht dann ein Thema weiter, nämlich die Frage des Brexits und Großbritannien. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, sage bis demnächst und tschüss.